Zeit mit in die Anbetungszeit hineingenommen habt, mit den tollen Liedern, die wir ja einfach über Gott singen konnten, über Jesus, sein Werk. Und als wir das gerade gesungen haben, gerade die drei Lieder in der Anbetungszeit, dachte ich, wie schön, dass nur wir Urlaub brauchen und nicht Gott. Denn wenn er mal Urlaub machen würde, wüsste ich nicht, was das mit uns und mit unserer Erde machen würde. Wir wollen heute fortsetzen. Ihr seht es schon an der Wand mit dem Thema, das letzte Woche losging. Und ich hatte einige Gespräche und Rückmeldungen danach bekommen, wo ich gemerkt habe, hey, das ist etwas, was wirklich ein paar Leute bewegt hat, bewegt und wahrscheinlich auch noch bewegen wird. Und da möchte ich heute gerne fortsetzen. Aber heute etwas anderes als letztes Mal. Letztes Mal ging es ja eher so ein bisschen allgemein um das Thema Zweifel. Heute möchte ich an einer Stelle etwas genauer hinschauen und sehen, was könnte das eigentlich für dieses Thema bedeuten, wenn wir uns mit Zweifeln auseinandersetzen wollen. Und heute wollen wir nicht nur das Abendmahl nachher feiern, sondern nach der Predigt wird es auch noch die Möglichkeit geben, dass jeder von euch sich etwas mitteilen kann, etwas dazu beitragen kann zu diesem Thema, zu den Zweifeln, weil ich glaube, dass jeder von uns schon mal oder vielleicht auch jetzt gerade mit diesem Thema Erfahrung macht und gemacht hat und vielleicht dazu etwas mit uns teilen möchte. Aber dazu dann nachher mehr. Bevor wir uns den Bibeltext anschauen, möchte ich nochmal das aufgreifen, was ich letzte Woche auch schon angesprochen habe. Zweifeln ist nicht gleich Zweifeln. Und ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass wir dieses Verb für unterschiedliche Zusammenhänge gebrauchen. Zum Beispiel, wenn wir davon reden, dass ich an Gott zweifle, nutzen wir das Verb. Wenn wir davon sprechen, dass wir an der Wirksamkeit des Gebets zum Beispiel zweifeln, ebenso. Oder wenn wir an der Inspiration der Bibel zweifeln, dann sind das immer die gleichen Begriffe, immer der gleiche Begriff, aber wir meinen damit etwas anderes. Und ich möchte heute einen weiteren Unterschied bei diesem Wort aufzeigen und nochmal genauer hinschauen, wie das Wort in der Bibel verwendet wird und wie wir es im Deutschen gebrauchen. Lasst uns mal ganz kurz zusammentragen, wenn du ein Synonym für das Wort Zweifel nennen solltest, welches wäre es, wenn du es einfach für unseren deutschen Sprachgebrauch benennen müsstest? Wie könnten wir Zweifel umschreiben? Mit anderen Worten, ruft es rein, ich wiederhole es, damit jeder es hört. Entweder oder. Hinterfragen. Nicht glauben. Mir fehlt das Vertrauen. Unsicherheit, etwas für unplausibel halten, reflektieren, danke, ich mache mal an der Stelle jetzt einen Punkt. Ich glaube, wir könnten noch weiter fortsetzen, weil es ganz unterschiedlich gebraucht wird, dieses Wort in unserer Sprache. Und wenn ihr das jetzt mal einfach so ein bisschen vor euren inneren Auge Revue passieren lasst, merken wir, dass wir, so wie wir das Wort gebrauchen, auch positive Aspekte mitschwingen. Dass da auch durchaus Gewinn durch Zweifel entstehen kann. Wenn wir hören, reflektieren, hinterfragen, kritisch bedenken, dann sind da auch immer positive Aspekte denkbar. Im biblischen Sprachgebrauch, so wie dort das griechische Wort für Zweifel verwendet wird, können wir aber all diese positiven Aspekte nicht finden. Zweifel im Alten und Neuen Testament ist, ja, ich sag's mal, negativ belegt. Es ist nicht ein Hinterfragen, sondern viel eher ein Misstrauen. Es ist kein kritisch Bedenken, sondern ein Kleingläubigsein. Und diese Unterscheidung ist wichtig, denn wenn wir biblische Texte lesen aus dem AT oder NT und auf dieses Wort stoßen, dürfen wir dann nicht unsere Konzepte von diesem Begriff auf das Wort legen, sondern wir müssen es so verstehen, wie die Autoren es damals verwendet haben, nämlich in diesem negativen, zweifelnden Ton im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist eher ein Misstrauen, ein Kleingläubigsein. Kommen wir jetzt zum Text. Den Bibeltext, den wir uns heute ansehen werden, steht wieder in der gleichen Predigt von Jesus wie der Text von letzter Woche. Und auch im heutigen Bibeltext wird oder verfolgt der Evangelist Matthäus eigentlich immer noch das gleiche übergeordnete Ziel wie beim letzten Mal. Es geht ihm immer noch darum, seine Leser vor dem nahenden Ende zu warnen. und ihnen damit nochmal die Möglichkeit zu geben, ihr Leben umzudenken, umzukehren und einen anderen Lebensstil einzuschlagen. Um dieses Ziel oder dieses Ziel verfolgt Matthäus von Matthäus 21 bis 25. Das sehen wir in den ganzen Kapiteln. Und in allen Texten aus diesen Kapiteln geht es irgendwie um das zweite Kommen von Jesus. Wie alle anderen Autoren des Neuen Testaments ist auch Matthäus felsenfest davon überzeugt, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommt, leibhaftig auf diese Erde, so wie er es das erste Mal getan hat, woran wir uns an Weihnachten erinnern. Und für alle, die das glauben, die an Jesus glauben, wird dieser Moment etwas Schönes, ein Fest, eine Hochzeit. Das sind alles Bilder, die wir im Neuen Testament dafür sehen. Vor ziemlich genau einem Jahr, Ende August 21, habe ich auch ansatzweise zu diesem Text gepredigt, aber eher unter der Frage, kommt Jesus bald wieder? Diese Frage werde ich heute daher nicht so sehr aufgreifen. Wer dazu meine Meinung hören möchte, kann das gerne auf unserem YouTube-Kanal nachhören, wie gesagt, Ende August letzten Jahres. Dieser Text gibt nämlich nicht nur Infos zu dieser Frage, kommt Jesus bald wieder, sondern er hat auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder bei Nachfolgern Jesus Zweifel geweckt, Unsicherheit geschürt und ihren eigenen Glauben hinterfragt. Und um diesen Aspekt des Textes soll es heute gehen. Aber lasst uns jetzt mal in den Text hineinschauen. Matthäus 24, ab Vers 37. Der Predigttext wird heute nicht an der Wand erscheinen, ganz bewusst nicht. Hört einfach zu, lasst den Text auf euch wirken, macht vielleicht eure Augen zu, lest mit, was auch immer für euch gerade gut ist. Matthäus 24, ab Vers 37. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals, vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen. Sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hineinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wie schon erwähnt, hat dieser Text und eigentlich der ganze Kontext dieser Passage ganz viele eindrückliche Erkenntnisse liefert er zu dem zweiten Kommen von Jesus. Aber genauso liefert dieser Text auch eindrückliches Anschauungsmaterial über die Menschen, die dann in dieser Zeit, in der Zukunft leben werden. Wenn wir es mit heutigen Bildern vergleichen wollen würden, könnten wir sagen, im Büro sitzen zwei Personen. Plötzlich ist die eine nicht mehr da, die andere aber sehr wohl. Zwei Leute stehen in der Schlange am Bäcker an. Die eine Person ist verschwunden und die andere bleibt verdutzt zurück. Mit anderen Worten, jeder geht seinem alltäglichen Leben nach und plötzlich ist dieser Alltag dann für immer zu Ende. Jesus vergleicht genau diesen Moment mit der Flut zur Zeit Noahs. Sie haben alle ihren Alltag verlebt, bis Noah in der Arche in Sicherheit war. Da kamen die Fluten und der Alltag war für alle Menschen für immer zu Ende. Jesus sagt das alles aber nicht, um uns Angst zu machen oder Zweifel in uns zu streuen oder zu wecken. Ganz im Gegenteil. Er will uns das wissen lassen, damit wir darauf vorbereitet sind. Er sagt uns, was passiert, damit wir damit rechnen und uns darauf einstellen können. Wir sollen also aufmerksam und wach sein. Dieser Aufruf am Ende zur Wachsamkeit, den finden wir immer am Ende dieser Predigt. Egal welcher Evangelist diese Predigt von Jesus aufgreift, sie endet immer mit diesem Ruf zur Wachsamkeit, zur besonderen Achtsamkeit. Wir sollen wach sein und die Augen aufhalten. Was ist damit gemeint, wachsam zu sein oder bereit zu sein? Wann wäre man denn nicht bereit? Könnten wir das beantworten? Genau für diese Frage geht Jesu Predigt noch ein ganzes Stück weiter. Ab dem Vers nach unserem Predigttext heute erzählt Jesus mehrere Geschichten, Gleichnisse, um genau auf diese Frage zu sprechen zu kommen. Was bedeutet eigentlich Wachsamkeit? Wie ist man vorbereitet und wie nicht? Und seine Antwort zusammengefasst könnte lauten: Wir können dem Ende ganz gelassen entgegensehen, wenn wir unsere Ressourcen für ihn einsetzen und in unserem Alltag die Aufgaben vor Augen haben, die er uns gibt. Unsere Ressourcen für ihn einsetzen und uns um die Aufgaben kümmern, die er uns gibt. Das hört sich jetzt sehr aufgabenorientiert an, oder? Aber lest doch einfach selber mal den Text. Ab Matthäus 24, ab Vers 45 und Anfang 25, da seht ihr, wie Jesus dieses Wachsamsein konkretisiert. Und es ist genau das. Mit meinen eigenen Worten würde ich vielleicht sagen, wir sollten unseren Alltag nicht nur nach unseren eigenen Wünschen gestalten, sondern unseren Alltag nach seinen Wünschen, nach seinen Maßstäben und nach seinem Königreich gestalten. Wenn wir das tun, dieses Ziel vor Augen haben und uns mit allem, was wir haben, dafür einbringen, dann sind wir bereit, dann sind wir wachsam, dann sind wir aufmerksam. Dann könnten wir dieses Bild wieder aufgreifen, sind wir in der Arche in Sicherheit, wie Noah und seine Familie damals. Und damit sind wir jetzt bei dem Thema Zweifel angekommen, die dieser Text immer wieder geweckt hat und wahrscheinlich auch in Zukunft wecken wird. Da Jesus hier irgendwie doch nicht so richtig greifbar und konkret definiert, was die Kriterien dafür sind, dass man dazugehört oder eben nicht, haben sich Leute in der ganzen Kirchengeschichte bis heute immer wieder die Fragen gestellt: Woher weiß ich eigentlich, ob ich wirklich dabei bin, wenn Jesus wiederkommt? Wer garantiert mir, dass ich in der Schlange vor der Bäckerei nicht die Person bin, die dann noch da steht? Wann bin ich wachsam genug und verpasse das Ende eben nicht? Diese Fragen haben schon ganz viele Christen bewegt, unruhig gemacht und in so manche Krise gestürzt. Das Besondere an diesen zweifelnden Fragen ist, dass sie von Christen bewegt werden, die eigentlich die Bibel, also das Wort Gottes, ziemlich gut kennen, die nicht nur die erste und letzte Seite durchgeblättert haben, sondern die ganze Bibel schon durchgelesen haben, lange mit Jesus unterwegs sind und genau diese Frage irgendwann stellen. Ihnen ist eigentlich klar, dass der Glaube allein, der Glaube an Jesus allein die Rettung für sie ist, die Eintrittskarte in den Himmel ist, könnte man es auch ganz salopp sagen. Das Vertrauen darauf, dass Jesus gestorben ist, damit ich genau dieses Leben jetzt und in Ewigkeit bei Gott verleben kann, dieses Vertrauen haben die meisten Menschen, die diese Frage stellen. Sie wissen, dass Jesus ihnen dieses Leben jetzt und in Zukunft garantiert. Aber, und diese Unterscheidung, die müssen wir, glaube ich, auch festhalten, aber das Wissen allein darüber zu haben, reicht nicht. Das Wissen darüber zu haben, reicht nicht. Wir wollen und brauchen eine innere Sicherheit, die uns hier drinnen sagt: Ja, ich gehöre dazu. Ich bin dabei. Wenn Jesus wiederkommt, laufe ich ihm mit offenen Armen entgegen und er wird mich empfangen. Diese innere Sicherheit, die können wir nicht produzieren. Die schenkt nur der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist wohnt in jedem Nachfolger, ohne Wenn und Aber. Und er will diese Sicherheit schenken. Das Wissen darüber, dass Jesus die Rettung ist, das können wir uns anlesen. in der Bibel, in Büchern, wir können Blogartikel lesen, Podcasts hören, all das Ganze, was gerade möglich ist. Dieses Wissen können wir uns aneignen, aber diese innere Sicherheit, die können wir uns nicht verdienen oder erarbeiten. Die will der Heilige Geist uns schenken und darum können wir beten. Diese innere Sicherheit, selbst wenn wir sie mal hatten oder auch haben, ist dennoch von Zeit zu Zeit und je nach Lebensumstände immer wieder neu umkämpft. Wenn ich zum Beispiel in einer Lebensphase eher nicht mit Gott unterwegs bin, wenn ich oft irgendwie hinfalle, viel Sünde in meinem Leben da ist, dann schmälert meine Sicherheit innen drin. Dann wird sie kleiner. Oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, den ich mir vielleicht selber nicht verzeihen kann, dann stelle ich mir irgendwann die Frage, hey, warum sollte Gott das dann machen? Und all diese Situationen in unserem Alltag können dazu führen, dass diese innere Sicherheit mit der Zeit kleiner wird und abgeschwächt ist. Aber genau in diesen Momenten ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass das nichts an Jesus, nichts an seinem Lebenswerk und nichts an seiner unendlichen Liebe zu jedem einzelnen Menschen ändert. Egal wie es dir gerade geht oder was du auch über dich selbst denkst, Jesus veränderst du damit nicht. Und das können wir uns hinter die Ohren schreiben. Egal wie es uns geht, egal wie wir unterwegs sind, Jesus verändern wir damit nicht. Niemals. Können wir gar nicht. In den Momenten, in denen wir uns sicher sind, dass Jesus der einzige Weg zum ewigen Leben ist, ist er eben dieser Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber auch in den Momenten, wo ich das anzweifle, wo ich eben nicht diese innere Sicherheit spüre, ist er immer noch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was kann ich also tun, wenn ich diese Zweifel, über die wir gerade gesprochen haben, oder auch ganz andere, wenn sie mich innerlich wachhalten, unruhig machen, rumtreiben, wie kann ich damit umgehen? Ich habe für mich persönlich einfach mal 3 Schritte formuliert, die das ein Stück weit aufgreifen. Einmal weiterklicken. Der erste Schritt ist, dass wir uns der biblischen Wahrheiten bewusst sind. Die biblische Wahrheit bewusst sein. Könntest du nochmal weiterklicken? Danke. Nicht nur dessen bewusst sein, sondern sie auch wirklich kennenlernen und verinnerlichen. Dazu können wir uns natürlich Vorträge und Predigten und Bücher anlesen und all das Ganze, was möglich ist. Aber in erster Linie müssen wir dazu in die Bibel schauen. Sehen, was sagt Gottes Wort eigentlich zu diesem Thema, das mich gerade bewegt? Und das Gute in der heutigen Zeit ist, dass im Internet eigentlich zu jeder Frage, die Christen in der heutigen Zeit beschäftigen, zu jeder Frage unzählige Listen an Bibelverse vorhanden sind. Wir müssen einfach nur unsere Frage bei Google eingeben oder bei einem anderen Suchmaschine und dann kommen da unzählige Bibelverse heraus, die genau darüber sprechen. Nicht jeder passt, nicht jeder ist auch genau für mich zutreffend, aber es ist ein guter Anfangspunkt, um davon ausgehend mal zu sehen, hey, was sagt die Bibel eigentlich zu all diesen Fragen, die mich hier oben drin die ganze Zeit bewegen? Und wenn du dann bei einer Bibelstelle oder bei einer Geschichte oder bei mehreren merkst, dieser Text, dieser Vers, dieser Gedanke, der trifft mich wirklich, der setzt mich in Bewegung, dann schreib ihn auf, in dein Tagebuch, einfach auf einen Zettel, an deinen Bildschirm, wo auch immer, mach ihn für dich sichtbar, damit er mitgeht, damit du ihn immer griffbereit hast, falls du wieder in diesen Gedankenstrudel hineingerätst. Gottes Wort hat die Macht, uns von diesen zweifelnden Gedanken zu befreien und sie zu entkräften. Aber dafür muss ich mich ganz bewusst seinem Wort aussetzen und mich damit beschäftigen. Ein weiterer Schritt, den wir gehen können, ist, dass wir mal die Perspektive wechseln. Dass wir einen Perspektivwechsel vollziehen, der uns dann dabei hilft, nochmal andere Perspektiven für uns selbst, für unser Denken einzunehmen. Und ich habe da einfach mal ein paar Fragen rausgesucht, die mir helfen, so einen Perspektivwechsel oder so eine Reflexion von mir selbst in Gang zu setzen. Die erste Frage ist natürlich, welche Ereignisse oder welche Gedanken lösen das eigentlich in mir aus? Womit fängt es in der Regel an? Normalerweise fällt ja dieses Paket nicht vom Himmel auf uns und erschwert unser Leben, sondern wir stolpern manchmal irgendwie da rein. Was ist die erste Wurzel auf dem Boden, die dich stolpern lässt? Hast du mal darüber nachgedacht? Sind es Personen, Gespräche, die du mit ihnen führst? Orte, an denen du dich aufhältst, wo das dann wachgeküsst wird? Aktivitäten, vielleicht auch Bibeltexte, die diese Zweifel immer wieder in dir triggern und wachrufen? Womit fängt es bei dir an? Eine zweite Frage ist, neigst du vielleicht auch von deiner Persönlichkeit her dazu, in anderen Themenfeldern oder in anderen Bereichen ebenso vorsichtig, unsicher oder ängstlich zu sein? Ist das etwas, was in deiner Persönlichkeit drinsteckt, ohne es damit irgendwie zu werten? Aber wenn das der Fall wäre, dann können wir schon mal mit Sicherheit sagen, es ist nicht nur ein Glaubensthema. Du musst nicht nur aus dieser geistlichen Perspektive auf deine Zweifel schauen, sondern es ist auch etwas, was durch deine Persönlichkeit verstärkt und begünstigt wird. Wenn du merkst, dass du auch in anderen Lebensbereichen Unsicherheit spürst, da zögerlich bist, ängstlich bist, dann wirkt sich das natürlich auch auf dein Bibellesen und auf deine Beziehung aus. Und dann musst du beide Bereiche angehen, wenn du zu diesen Zweifeln irgendwie vordringen willst oder mit ihnen umgehen möchtest. Und eine dritte Frage ist, was bräuchtest du eigentlich, um diese Zweifel loszuwerden? Hast du dich das schon mal gefragt? Was bräuchtest du, wenn du alle Ressourcen, alle Möglichkeiten hättest, wenn du Gott wärst? Was müsstest du machen, damit diese Zweifel ein für alle Mal keine Kraft mehr auf dich ausüben könnten? Reicht vielleicht einfach nur ein Tapetenwechsel, mal aus der Wohnung oder aus dem Büro nach draußen zu gehen in die Natur? Oder müsste eigentlich jemand die Bibel umschreiben, weil du vorn und hinten damit gar nicht zurechtkommst? Was bräuchtest du, um diese Zweifel zu entkräften? Vielleicht hat das auch mit deiner Vorstellung oder mit deinem Bild von Gott zu tun. Und genau wegen diesem Bild, das du von Gott hast, werden diese Zweifel immer wieder gefüttert und verstärkt. Dann weißt du, es ist ebenfalls nicht nur ein Thema dieser Zweifel, sondern ich müsste genauso auch an meinem Bild, an meiner Vorstellung von Gott arbeiten und da mal genauer hinschauen. So viel zu diesem zweiten Schritt. Der dritte Schritt, und den kennt ihr eigentlich alle, weil wir immer wieder darüber reden, es sind Gespräche. Gespräche mit anderen Christen über genau diese Fragen, die dich beschäftigen. Es kann eine vertraute Person sein, eine Freundin, ein Freund. Es kann jemand aus der Gemeinde sein, es kann jemand aus dem Hauskreis sein, im Hauskreis, wie auch immer. Aber sprich das an, was dich bewegt. Sprich es aus, was dir dein Leben vielleicht gerade schwer macht. Welche Zweifel dich umtreiben, auch wenn ihr vielleicht gerade einen Bibeltext zusammen lest. Sprich es aus und schaut zusammen, wie ihr darüber denkt, wie ihr da weiterkommt. Und ich glaube, dass wir nicht nur zusammen reden sollten, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir auch gemeinsam dafür beten sollen. Im Hauskreis, in der Gemeinde, mit einem Seelsorger, wie auch immer. Denn dieses gemeinsame Gespräch und dieses gemeinsame Gebet setzt den Heiligen Geist nochmal in einer anderen Weise über dieses Thema auf mein Leben drauf, als ich es alleine auf meinem Sofa tun kann. Diese drei Schritte, so kurz abgearbeitet, möchte ich jetzt einmal auf diese Frage übertragen, die wir vorher besprochen haben. Gehöre ich wirklich zu Jesus dazu? Bin ich dabei, wenn er am Ende seine Kinder abholt? Oder bleibe ich in der Schlange vom Bäcker stehen? Der erste Schritt war die biblische Wahrheit kennen. Und es gibt ganz viele Verse in der Bibel, Geschichten dazu, die uns diese Sicherheit vermitteln wollen, hier oben, aber auch hier unten in unserem Herzen drin. Der erste Vers steht in Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wer an Jesus glaubt, bekommt das Recht, sein Kind zu sein, zu seiner Familie zu gehören für alle Zeit. Das sehen wir auch im zweiten Vers aus Johannes 10, Vers 27 und 28. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Auf der nächsten Folie seht ihr noch ein paar andere Textstellen. Ihr könnt die PowerPoint wie immer auch auf unserer Homepage runterladen, falls das jetzt zu schnell ging. Aber wenn diese Frage dich bewegt, wenn du merkst, sie hat mich schon mal beschäftigt oder ich kenne jemanden, der sie beschäftigt, dann schreib dir diese Verse aus, verschick sie, lies sie selber nach und lass sie innerlich in dir wachsen und diese Gewissheit, diese innere Sicherheit in deinem Herzen verankern. Und nochmal, wenn wir darauf vertrauen, dass das Gottes Wort ist, was wir gerade gelesen haben, dass dieser Zuspruch, der da drin steht, Wahrheit ist, dann können wir durch diese Zuversicht die Zweifel entkräften und dadurch sogar zu neuer geistlicher Stärke kommen. Lasst uns also immer wieder das Wort Gottes herausholen, darin suchen, nach unseren Fragen suchen und Antworten darauf finden. Ein Perspektivwechsel oder die Selbstreflexion, wie könnte das an dieser Stelle bei dieser Frage aussehen? Und wir hatten ja gerade gesehen, dass Bibeltexte diese Frage manchmal triggern oder in mir hervorrufen, wach küssen. Und ich glaube, dass etwas in uns diesen Bibeltext misstrauisch in uns hervorruft oder Gedanken weckt, die diesen Text hinterfragen, wo wir das Gefühl haben, hä, wieso steht das in der Bibel? Warum macht mir Jesus' Predigt an dieser Stelle Angst? Jesus will uns doch niemals durch seine Predigten Angst machen. Aber unsere Gedanken kehren irgendwie seine Worte um, seine Predigt um. Und wir werden unsicher, bekommen Zweifel und wissen nicht, was soll ich jetzt damit tun? Dann schau nochmal hin, sprich mit jemand anderen über den Text, lies dir etwas dazu durch, hör dir eine Predigt dazu an, damit du ein neues Verständnis für diesen Text gewinnen kannst. Aber was du nicht vergessen darfst, ist genau das, was wir vorher bei der biblischen Wahrheit gesehen haben. Wenn du Jesus ehrlich nachfolgst, wenn es dir ein Anliegen ist, diese Beziehung mit ihm zu pflegen und darin weiter unterwegs zu sein, dann gehörst du zu ihm. Dann gehörst du zu ihm. Und es ist ganz unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst, wie gut du gerade darin bist, seine Wertvorstellungen umzusetzen oder nicht. Wenn du dein Herz auf ihn ausrichtest, dann gehörst du zu ihm. Dann hilft er dir an der Stelle, wo du gerade stehst. Aber während du dir dann diese Gedanken machst, dich damit auseinandersetzt, könntest du vielleicht merken, dass du zu sehr nach dieser inneren Sicherheit suchst, das vielleicht vermeintlich deine Lösung des Problems ist, statt vielmehr Jesus selbst. Wir suchen dann etwas statt jemanden. Dabei ist nicht dieses Etwas die Antwort, sondern jemand, nämlich Jesus. Er, sein Kreuz, sein Lebenswerk gibt mir diese Sicherheit, dass ich für alle Zeit zu ihm gehöre. Darum lasst uns nach ihm suchen, nicht nach dieser Sicherheit, sondern nach ihm. Und wenn wir bei ihm sind, Zeit mit ihm verbringen, Zeit für ihn verbringen, dann wird er durch seinen Geist diese Sicherheit in uns wachsen lassen und sie uns ganz neu schenken. Und das Dritte, und damit komme ich zum Schluss. Wenn du jetzt den einen Schritt für dich vielleicht mal gegangen bist oder vielleicht sogar beide oder hier im Gottesdienst sitzt und merkst, ich beschäftige mich schon so lange damit, ich brauche jetzt ein Gespräch, ich brauche jetzt ein Gebet, dann hast du gleich nach dem Gottesdienst, wie jeden Sonntag, die Möglichkeit, genau dieses Gespräch mit jemandem hier vorne zu führen. Nach jedem Gottesdienst stehen hier Mitarbeitende vorne und stehen bereit, um mit dir zu reden, für dich zu beten. Und wenn du diese Zweifel mal mit jemandem besprechen möchtest und gemeinsam vor das Kreuz bringen willst, hast du gleich nach dem Gottesdienst die Möglichkeit dazu. Nutz diese Gelegenheit. Sprich mit jemandem hier, zu Hause, im Hauskreis, in der Gemeinde, wo auch immer. Aber nutz die Gelegenheit und sprich mit anderen Leuten über diese Zweifel und bete mit ihnen zusammen dafür. Neben diesen paar kleinen Tipps, die ich jetzt so gegeben habe, bin ich mir sicher, dass hier im Raum noch ganz viel weitere Erfahrung im Umgang mit Zweifel sitzt. Dass hier noch viele andere Ideen da sind, wie man mit dieser konkreten Art von Zweifel oder auch mit Zweifel generell umgehen kann. dann möchten wir uns gleich dafür Zeit nehmen. Hier vorne einfach übers Mikrofon, da könnt ihr nach vorne kommen, eure Gedanken dazu kurz schildern und das mit uns teilen, was euch in dieser Frage schon bewegt hat oder vielleicht auch gerade bewegt. Ich möchte aber zuerst eine Zeit der Stille anbieten, wo jeder für sich einfach nochmal in den Gedanken, die ihn gerade beschäftigen, schwelgen kann oder auch das, was ihn gerade bewegt, im Gebet vor Gott zu bringen. Und danach geht es dann weiter hier vorne mit jedem, der etwas mitteilen möchte. Lasst uns eine Zeit der Stille nehmen.